Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Frieber am Mikrofon. In knapp zwei Wochen beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Und heute schauen wir aus ukrainischer Sicht zu den Olympischen Spielen. Denn Wladyslaw Heraskewitsch, der Skeletonfahrer, ist der Fahnenträger der ukrainischen Mannschaft. Er sorgte für großes Aufsehen vor 4 Jahren bei den Winterspielen von Peking, als er öffentlichkeitswirksam nach seinem Rennen ein Schild mit der Aufschrift »No War in Ukraine« in die Kameras hielt und damit weltweite Berühmtheit erlangte. Vor den Spielen jetzt haben wir auch gesprochen über die Situation in seinem Heimatland in der Ukraine, wie er es sieht, dass russische Sportler mehr und mehr auf die Bühne des Weltsports zurückdrängen. Aber wir haben uns natürlich auch sportlich mit diesen Spielen auseinandergesetzt und so habe ich ihn zu Beginn gefragt, wie er sich gerade fühlt und wie er sich auf dem Stand der Vorbereitungen sieht.
Definitely it's very special games.
Es sind definitiv besondere Spiele, weil es die ersten Spiele für mich sind, seit wir den umfassenden Krieg haben. Die letzten Spiele fanden nur Wochen vor dem Beginn des Krieges statt. Es fühlt sich definitiv anders an als vor den beiden Olympischen Spielen zuvor. Wenn es um Skeleton an sich geht, es ist ein sehr kompetitives, sehr interessantes Feld, eine sehr intensive Saison bisher. Und ich glaube, das Rennen in Cortina wird noch intensiver sein.
Race will be even more intense.
On a sporting manner, are you feeling? Fühlen Sie in sportlicher Hinsicht so etwas wie Vorfreude?
I would say it's less excitement than it was 4 years ago.
Ich würde sagen, es ist weniger Vorfreude als noch vor 4 Jahren, wenn es um den Wettbewerb selbst geht. Aber im Großen und Ganzen freue ich mich darauf und hoffe, dass die Strecke fertig ist, denn das letzte Mal, als wir dort waren, gab es noch Baustellen. Aber ja, ich freue mich und ich bin wirklich glücklich mit den Leuten, die sich jetzt für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Und ich freue mich auf gute Wettbewerbe.
Diese Strecke in Cortina, Sie haben es schon erwähnt, ist vielleicht Anlass für eine der größten sportlichen Debatten im Vorfeld der Spiele. Sie waren schon einmal dort und da war sie noch im Bau. Was sind Ihre Erwartungen an die Strecke?
What are your expectations to the track?
Natürlich wäre es schön, wenn sie es rechtzeitig schaffen würden. Die Strecke an sich, also die Eisteile, waren gut, aber alles um das Eis herum war nicht wirklich vorhanden. Es gab nur jede Menge Schmutz und die ganze Zeit fanden Bauarbeiten statt, selbst während unserer Wettbewerbe. Ich würde sagen, wenn so etwas in Deutschland passieren würde, würden alle deshalb durchdrehen. Wir würden uns darüber aufregen, weil es definitiv nicht sicher und nicht normal war. Aber zumindest haben wir diese neue Strecke und ich hoffe, sie wird bleiben und länger funktionieren als in Turin.
Sie haben gesagt, dass Sie in Cortina ein sehr intensives Rennen im Skeleton erwarten. 2018 wurden Sie 12. Vor 4 Jahren in Peking war es Rang 18. Was sind Ihre Ziele für diese Spiele?
What are your goals for these games?
So last year on the World Championship, I had 4th place.
Letztes Jahr habe ich bei der Weltmeisterschaft den 4. Platz belegt. Unser Ziel ist es, um Medaillen zu kämpfen. Wir haben versucht, unser Bestes zu geben, um dabei zu sein und um diese Gelegenheit zu haben, um Medaillen zu kämpfen.
Would this be a dream come true? Würde da für Sie ein Traum in Erfüllung gehen?
Traum ist ein starkes Wort. Und mein Traum handelt gerade definitiv nicht von Medaillen. Aktuell kann ich nur von besseren Zeiten für mein Land und für die Menschen in meinem Land träumen und nicht von Medaillen.
Das ist auch eine meiner Fragen. Für viele Sportler sind die Olympischen Spiele der größte Traum. Aber kann das auf Sie wirklich zutreffen, wenn doch die Spiele von Peking immer mit dem Beginn des vollständigen russischen Angriffskriegs in Verbindung stehen werden?
The full war.
Yes, and for me even more like.
Ja, und dazu kommt, meine ersten Olympischen Spiele waren die Jugendspiele in Lillehammer. Und diese Jugendspiele werden immer in Verbindung stehen mit meinem Kollegen, der in diesem Krieg getötet wurde, der Teil unserer Mannschaft war. Dmytro Sharpa, er war Eiskunstläufer. Und für mich ist es so, jedes Mal, wenn ich an diese Zeiten zurückdenke, denke ich an die Menschen zurück, die getötet wurden. Und für Peking gilt, der Krieg begann, nachdem die Olympischen Spiele beendet waren. Aber es wird definitiv immer mit dem Krieg in Verbindung stehen.
Sie wurden durch dieses Schild, das Sie in Peking hochhielten, weltweit bekannt. Kein Krieg in der Ukraine. Die New York Times nannte es einen der entscheidenden Momente der Spiele 2022. Haben Sie etwas Ähnliches für die Spiele in Mailand und Cortina geplant?
Nothing political.
Nichts Politisches, weil es verboten ist. Wir haben Regeln. Es ist verboten.
The sign to 2022 was forbidden too.
Das Schild war 2022 auch verboten.
No, it was not political.
Nein, das war nicht politisch.
Okay. The Games 4 years ago.
4 Jahre seit den Spielen in Peking, das heißt, der Krieg hat auch vor 4 Jahren schon begonnen. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass er so lange andauern würde. Sind Sie hoffnungsvoll, dass wir bis zu Olympia 2030 Frieden haben werden?
By the Games 2030?
It's a very good question and,
das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt ist es gerade eine sehr schwere Zeit. Ich habe natürlich zu meinen Freunden in Kiew Kontakt und zu Familienmitgliedern. Es ist eine absolut furchtbare Zeit. Und ich glaube, es ist eine der schlimmsten Zeiten, seit der Krieg begonnen hat, weil es keinen Strom gibt, viele Angriffe durch Drohnen und Raketenangriffe. Es gibt eine Schule in meinem Viertel, wo wir als Kinder Fußball gespielt haben. Gerade hat eine Drohne das Fußballfeld getroffen, dort, wo ich als Kind gespielt habe. Es kommt definitiv immer näher und viele Menschen werden getötet. Deshalb ist es schwer, irgendwie positiv über diese Situation zu denken. Ich hoffe, es wird bald zu Ende sein. Aber gerade haben wir noch ein anderes Problem. Aktuell wird dem, was in der Ukraine vor sich geht, nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist sehr selten, dass man in ausländischen Medien etwas über die Ukraine erfährt. Die Enttäuschung des Jahres 2025 war für mich, dass es friedliche Verhandlungen gab, die aber zu nichts geführt haben. Wir sehen keine Fortschritte. Es gibt keinen Waffenstillstand. Nichts. Jetzt haben wir das Jahr 2026 und es gibt keine neuen Entwicklungen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass der Krieg bald zu Ende ist, aber im Moment sehe ich das nicht.
Vor
4 Jahren, als die Fußballweltmeisterschaft in Katar begann, haben sogar Ukrainer gesagt, dass die WM so etwas wie eine Ablenkung von der Kriegssituation in ihrem Land sein könnte. Ist das heute denn auch noch der Fall angesichts der bitteren Kälte in ihrem Land, der Stromausfälle etc.? Power cuts, etc.
Ja, ich poste viel in sozialen Netzwerken und viele Menschen melden sich bei mir. Die ganze Skeleton-Saison wurde live übertragen und die Leute schauen zu. Sie unterstützen uns und feuern die Biathleten an und viele freuen sich sehr auf die Olympischen Spiele. Viele Menschen haben mir gratuliert, dass ich Fahnenträger sein werde und ja, viele Leute schauen uns wirklich gerne zu und unterstützen uns. Also ich glaube, es funktioniert noch. Vorausgesetzt natürlich, die Menschen haben noch Strom, um zuzugucken. Es ist sehr schlimm, dass Menschen an vielen Stunden am Tag keinen Strom haben. Dann können sie auch nichts gucken. Sie leben wie in einer Höhle. Aber wenn sie Strom haben, unterstützen sie uns und schauen Skeleton und alle anderen Sportarten. Aber ich glaube, ja, es funktioniert noch als Ablenkung.
So, yes, I think still works as a distraction.
The people in your home country. Die Menschen in ihrem Heimatland brauchen vielleicht so etwas wie die Olympischen Spiele, um den Alltag überleben zu können? Surviving the daily life?
Ich glaube schon. Viele Menschen gehen gerade durch die Hölle. Es ist schwer zu verstehen, wie es abläuft, aber wenn man es mal versucht, kein Strom, der normale Alltag ist zerstört, man kann nicht normal kochen, es ist sehr kalt. Aktuell sind es um die minus 20 Grad in der Ukraine. Die Menschen haben keinen Strom, keine Heizung. Ich habe auch Kontakt zu einem der Trainer, die uns helfen. Er ist in Kiew und in der Trainingshalle sind es 2 Grad. Dort trainieren Leute und bereiten sich auf Wettkämpfe vor. Für die ist es manchmal wie eine Insel, Sport zu schauen. Ein Ereignis anzugucken ist wie eine Insel der Ablenkung. Es einfach anzuschauen, ein bisschen Spaß zu haben. Weil aktuell ist die Stimmung im Allgemeinen in der Bevölkerung sehr, sehr schlecht, weil es kalt ist, man hat Hunger und es gibt keine Heizung. Es ist eine verrückte Zeit und es ist wirklich schlecht für die psychische Gesundheit. Ich denke, der Sport hilft dabei, sich abzulenken und sich für kurze Zeit sicher zu fühlen.
So I think sport helps to have some distraction and also to have some like safe place.
Since you held up the sign in Beijing with no war in Ukraine, you
Seit Sie in Peking das Schild hochgehalten haben, sind Sie eine der lautesten Stimmen aus dem ukrainischen Sport in diesem Krieg. Hat sich Ihre Rolle dadurch verändert? Feuern die Menschen in der Ukraine Sie wegen Ihrer politischen Äußerungen mehr an?
More for you because of your political statements?
Ich würde sagen, die Leute jubeln vielen Sportlern zu und nicht nur mir. Und die Menschen im Allgemeinen in der Ukraine mögen Sport. Und ich glaube, früher ging es mehr um Fußball und vielleicht Boxen und Tennis. Das sind die größten Sportarten in der Ukraine. Aber jetzt, wo die Olympischen Spiele anstehen, sind sie auch für den olympischen Sport zu begeistern. Skeleton ist nicht der beliebteste Sport, aber es wird immer beliebter. Außerdem haben wir, wie ich bereits erwähnt habe, seit ein paar Jahren Live-Übertragungen im Skeleton-Weltcup. Es hilft also auch, weil die Leute es im Fernsehen sehen. Und ja, die Leute erkennen mich auf der Straße, wenn ich in der Ukraine bin. Aber sie erkennen mich auch in Deutschland.
But also they recognize me in Germany. Yeah.
Is your political engagement
war Ihr politisches Engagement einer der Gründe, warum Sie Fahnenträger geworden sind?
Ich würde sagen, es waren auch meine Leistungen, weil ich in den vergangenen Jahren ziemlich viel Erfolg hatte. Aber es ist natürlich auch unsere Leistung außerhalb des Sports, unsere Freiwilligenarbeit und auch unsere Arbeit in der Frage des Ausschließens russischer und belarussischer Athleten. Alles zusammen ist der Grund, denke ich.
What does it mean to you to?
Was bedeutet es für Sie, bei der Eröffnungsfeier die ukrainische Flagge zu tragen?
No, it's a huge honor and of course.
Es ist eine riesige Ehre. Es ist etwas ganz Besonderes. Wie ich schon sagte, sind es die ersten Spiele, bei denen wir einen Krieg in vollem Umfang erleben. Und ich denke, die ukrainischen Sportler, die im Ausland gesehen werden können, haben eine sehr wichtige Rolle. Und für mich ist es eine große Ehre, mit der Flagge dabei zu sein. Und es ist definitiv ein sehr großer Moment in meinem Leben.
Haben Sie denn ein Bild im Kopf? Können Sie sich das schon gerade vorstellen, wie es sich wohl für Sie anfühlen wird, das Stadion mit der Fahne zu betreten?
I have it in a little bit less scale.
In kleinerem Umfang kenne ich das von den Olympischen Jugendspielen 2016. Da war ich schon einmal Fahnenträger. Aber es ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, weil es große Olympische Spiele sind und viel mehr Leute zuschauen. Und es ist ein wichtigerer Wettbewerb. Gerade ist es schwer vorstellbar. Wir werden sehen, wie es wird.
And every TV commentary.
Und jeder Fernsehkommentar wird sich an das Schild erinnern, das Sie vor 4 Jahren in Peking hochgehalten haben.
It's very important.
Es ist sehr wichtig. Und der wichtigste Teil ist, dass die Menschen noch daran denken und sich daran erinnern, dass immer noch ein Krieg in der Ukraine im Gange ist. Es ist sehr wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen.
So when we talk about the Olympics,
wenn wir also über die Olympischen Spiele sprechen, dann müssen wir auch über das Starterfeld sprechen. Es gibt nur sehr wenige Sportler aus Russland und Belarus, die sich qualifiziert haben und als neutrale Athleten antreten dürfen. Glauben Sie, das ist dieses Mal der richtige Weg?
50-50.
Jetzt haben wir die Fälle, wo die russische Föderation, die Sportverbände und das Sportministerium zum CAS gegangen sind und der CAS eine Entscheidung getroffen hat. Aber ich bin auch nicht wirklich mit dieser Entscheidung einverstanden. Und in unserem Sport dürfen sie auch an Europacups teilnehmen, also bei Wettbewerben auf niedrigerem Niveau. Außerdem bin ich auch nicht mit den Kriterien einverstanden. Viele Kriterien werden nicht erfüllt. Und wir haben in unserem Sport Leute, die sich auf der Krim in besetztem Gebiet auf Wettkämpfe vorbereitet haben und trotzdem als neutrale Athleten anerkannt wurden. Manche Leute haben Verbindungen zur Armee. Aus irgendwelchen Gründen zählen wir alles, was ab dem März 2023 passiert ist, aber nicht ab dem Beginn des vollständigen Angriffskrieges als Kriterien. Wir haben immer noch Leute, die den Krieg unterstützt haben und die antreten dürfen. Das ist natürlich für mich nicht in Ordnung. In manchen Sportarten haben sich diese Leute für die Olympischen Spiele qualifiziert und das ist wirklich schlimm, meiner Meinung nach.
It's really bad, in my opinion.
But when we've talked 2 years ago,
als wir vor 2 Jahren über die Sommerspiele von Paris gesprochen haben, waren dort viel mehr Athleten am Start mit Verbindungen zum russischen Militär. Im Moment gibt es nur sehr wenige Sportler, vielleicht eine Handvoll oder 2 Hände voll. Ist es nicht ein starkes Zeichen, dass wir so wenige russische Sportler bei den Spielen haben werden?
We have so few athletes.
Ich würde sagen, in manchen Sportarten ist die Situation besser, wenn wir sie einzeln betrachten. Aber wenn man auf die allgemeine Situation in einigen Sportarten schaut, da dürfen Athleten mit der Nationalflagge und der Hymne antreten. Und ich glaube, das IOC erlaubt es ihnen auch bei Jugendwettbewerben mit Nationalflaggen und Symbolen anzutreten.
Aber nicht bei den Olympischen Spielen.
At Youth Olympics, I believe.
Bei den Olympischen Jugendspielen, glaube ich. In 2028 werden sie es den russischen und belarussischen Athleten erlauben, mit nationalen Symbolen anzutreten. Und wenn man von Symbolen spricht, ist nicht ganz klar, was das eigentlich bedeutet. Das ist eine gute Frage. Es ist gleichzeitig wichtig zu verstehen, dass es nicht nur eine Entscheidung des IOC ist. Die Entscheidung liegt auch bei den einzelnen internationalen Verbänden. Und im Falle einiger internationaler Verbände, wie zum Beispiel unserem Verband oder dem Rennrodelverband, wurden sie vom Kongress suspendiert. Aber am Ende des Tages dürfen sie aufgrund der Entscheidung des CAS an Wettkämpfen teilnehmen. Das haben also nicht die Verbände entschieden. Also in manchen Sportarten dürfen sie nur wegen der CAS-Entscheidung antreten.
So in some sports they're allowed to compete just because of CAS decision, because of court.
In Deutschland hatten wir vor ein paar Tagen einen Para-Weltcup im Skilanglauf, wo wir schon russische Fahnen gesehen haben. Müssen wir uns daran bald wieder gewöhnen?
Will we have to get used to that again soon?
Sicherlich. Und das ist eine der Folgen daraus, wenn russische Athleten antreten dürfen. Man hat dann russische Fans mit russischen Flaggen und das ist eine Art dieser Softpower, die der Sport mit sich bringt. Russland findet immer mehr in Sportarenen statt. Und plötzlich findet auch mehr und mehr Russland in anderen Bereichen des Lebens statt. Ich denke, dass das insgesamt wirklich schlecht ist, weil es die Handlungen Russlands normalisiert und die Menschen denken immer weniger über den Krieg nach. Ich habe schon einige solche Erfahrungen auf dem letzten Kongress gemacht, als ich mich mit Leuten aus dem Sportbereich unterhalten habe. Sie haben mich gefragt, ob in der Ukraine immer noch Krieg herrscht oder nicht. Die Leute verstehen also nicht wirklich, dass er nie aufgehört hat. Der Krieg war immer da und die Leute denken, weil sie ihn nicht in den Nachrichten gesehen haben, dass er vorbei ist, dass der Krieg zu Ende ist.
Oder vielleicht gewöhnen sich die Menschen an den Krieg und die Situation in ihrem Land?
Yes, definitely. And I think it's also
ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum das Thema in den Nachrichten nicht mehr so hoch im Kurs steht. Von großen Beschüssen hört man in den Nachrichten nichts mehr. Es ist sehr selten, dass die großen Zeitungen oder Websites über diese Beschüsse berichten. In 2022 war das anders.
Die Sportwelt spricht immer wieder über die Rückkehr der russischen Mannschaften und Sportler. Ist es also nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder russische Mannschaften auf der Weltbühne sehen werden?
Ich hoffe nicht, aber wir sehen diese Entwicklung und wie ich bereits sagte, es ist in einigen Sommersportarten bereits erlaubt, zum Beispiel im Judo mit Nationalflaggen anzutreten. Ich glaube, es sind einige nicht-olympische Sportarten dabei, wie Breakdance. Jetzt habe ich gehört, dass sie bei der Qualifikation für olympische Jugend-Sommerspiele auch schon mit Nationalflaggen und Symbolen angetreten sind. Und plötzlich ist es Realität. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich denke, das ist ein falscher Schritt. Aber die Leute glauben wirklich immer noch an diesen Spruch, dass Sport nichts mit Politik zu tun hat.
In ukrainischen Medien wurde berichtet, dass das IOC Druck auf den internationalen Rennrodelverband ausgeübt habe, damit die russischen Athleten wieder an den Start gehen können. Der Verband, die FIL, bestreitet das. Sind das also nur Verschwörungstheorien? Conspiracy theories?
Nein, ich denke, das ist Realität. Ich sehe, dass da Druck ausgeübt wird und ich habe die gleiche Herangehensweise in unserem Verband IBSF gesehen beim außerordentlichen Kongress. Als die IBSF das erste Mal überlegt hat, russische Athleten wieder zuzulassen, war der Sportdirektor des IOC dabei. Er hielt eine Präsentation via Zoom und argumentierte, wie gut es wäre, wenn Russen in Paris antreten würden. Ich erkenne da schon Druck auf den Verband und ich weiß, dass das IOC versucht, Druck auszuüben. Als der internationale Verband an den Kriterien für neutrale Athleten gearbeitet hat, hat das IOC auch eine sehr aktive Rolle eingenommen. Wenn ein Verband etwas zu diesen Kriterien hinzufügen will, kann das IOC ihn überstimmen.
Aber welches Interesse könnte das IOC daran haben, die Russen wieder an den Spielen teilnehmen zu lassen?
Das ist eine sehr gute Frage an Frau Coventry.
Sie ist die neue Präsidentin des IOC seit 6 oder 7 Monaten. Haben Sie Veränderungen im Vergleich zu Ihrem Vorgänger Thomas Bach wahrgenommen?
Ja und nein. Teilweise. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die mit ihr gearbeitet haben. Sie sagen, dass sie einen moderneren Ansatz hatte. Gleichzeitig habe ich auf Konferenzen gesehen, dass sie eher bereit ist, einige Fragen zu beantworten. Aber insgesamt betrachtet sehe ich nicht, dass sie eine andere Sichtweise hat. Die Richtung ist also ziemlich gleich. Das IOC versucht, die Verbände zu überzeugen, dass ihre Empfehlungen richtig sind und dass die internationalen Sportverbände nicht gegen die Empfehlungen des IOC verstoßen sollen. Aber gleichzeitig hatten wir Judo-Wettkämpfe, bei denen Russen mit Nationalflaggen antreten durften. Und in manchen Sportarten dürfen sie schon wieder als Mannschaften antreten. Das widerspricht auch den Empfehlungen des IOC, aber dazu gibt das IOC keine Stellungnahmen ab und versucht auch keinen Druck auf diese Seite auszuüben. Es fühlt sich an, als ob das IOC darauf hinarbeitet, die Russen wieder zuzulassen. Das ist mein Gefühl.
Sie haben ein paar Mal schon die Nachrichtenlage erwähnt, dass es nicht so viele Berichte über den Krieg in der Ukraine gibt. Heutzutage dreht sich alles um die Vereinigten Staaten, um die Aktionen der USA in Venezuela, um Donald Trumps Ansprüche auf Grönland. Könnten Russland und die USA Ihrer Meinung nach miteinander verglichen werden?
Das ist eine gute Frage und ich bin nicht wirklich einverstanden mit der Art und Weise, wie Trump jetzt Politik macht. Ich denke, wir sollten versuchen, Frieden in die Welt zu bringen und nicht überall Krieg führen. Es ist für mich schwer zu vergleichen. In den letzten Jahren hieß es öfter, nicht nur in der Ukraine gibt es Krieg, sondern auch in Afrika und dergleichen. Aber der Maßstab ist ein anderer. Und wir sollten unser Bestes tun, um den Krieg zu beenden. Eine andere Sache ist, dass es sehr unterschiedliche Länder sind, wenn wir über die USA und Russland sprechen. In den USA gibt es definitiv mehr Demokratie.
But shouldn't we have the same standards?
Aber sollten wir nicht die gleichen Standards haben?
It's a good question, and as I mentioned before, since
das ist eine gute Frage. Seit 2022 sage ich, dass wir nicht russische Athleten bestrafen sollten, weil sie Russen sind. Wir sollten sie bestrafen, weil sie Teil der Propaganda sind. Wir haben jetzt ein paar gute Fälle, wo wir wirklich neutrale Athleten haben, zum Beispiel im Biathlon. Da haben wir jetzt eine Frau aus Belarus, die als Flüchtling in einem Flüchtlingsteam antritt. Und wir hatten die Idee, das haben wir auch mit dem IOC diskutiert, dass sie ein Flüchtlingsteam kreieren sollen, beziehungsweise haben sie bereits eins. Und die russischen Athleten sollten Teil des Flüchtlingsteams sein. Dann können sie nicht für Propagandazwecke missbraucht werden. Und wir können sie als neutrale Athleten anerkennen. In den USA ist es auch so, dass viele Athleten keine staatliche Unterstützung erhalten, sodass sie einfach das Land wechseln und für andere Länder antreten können. Viele US-Athleten treten in unserem Sport für viele unterschiedliche Länder an. Ich kann sie getrennt von den USA sehen. Wir können denselben Standard für alle haben. Damit bin ich einverstanden.
But one last question to this.
Dazu noch eine letzte Nachfrage, Vladislav. Die USA sind Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft und der Olympischen Sommerspiele 2028. Und es gibt einige Befürchtungen, dass das vielleicht ein Problem sein könnte.
Ich hoffe, ich werde noch am Leben sein, um zu sehen, wie es ausgeht. Wir werden sehen. Hoffentlich wird es mit Grönland gut gehen und wir werden keinen großen Konflikt zwischen Europa und den USA haben. Und ja, ich hoffe, dass die Politiker eine gute Lösung finden werden, ohne blutigen Krieg.
In den letzten 4 Jahren, seit 2022, haben Sie und ich häufiger darüber gesprochen, was Sportler in diesem Krieg bewirken können. Ihre Antwort war immer, das Bewusstsein schärfen, den Bekanntheitsgrad als Sportler zu nutzen. Hat sich das geändert?
Has that changed?
Nein, ich glaube immer noch an die Rolle des Athleten. In der heutigen Zeit in der Ukraine heißt das, das Land so gut wie möglich zu unterstützen, humanitäre Hilfe ins Land zu bringen, über die Ukraine zu sprechen, daran zu erinnern, was in der Ukraine passiert und ein gutes Vorbild zu sein, ein guter Repräsentant des eigenen Landes. Ich glaube, die Rolle des Athleten ist viel mehr als gute oder schlechte Ergebnisse bei einem Wettkampf. Es geht um die Repräsentation des Landes. Das ist ein wichtiger Teil. Und ich glaube, Athleten sollten offener dafür sein, harte Themen anzusprechen. Ich sehe immer mehr Athleten aus unterschiedlichen Nationen, die dazu nicht bereit sind und die versuchen, Politik als Thema zu vermeiden. Sie versuchen, sich von allem abzugrenzen. Auf der anderen Seite haben wir Beispiele wie Felix Loch. Er spricht ziemlich offen über seine Position, über Politik, Wettkämpfe, Hilfe für andere Länder und Kinder aus anderen Ländern, die seine Unterstützung brauchen. Für mich ist er ein größeres Vorbild als manche Olympiasieger aus der Ukraine. Er kämpft für Gerechtigkeit. Er kämpft für seine Überzeugungen. Ich finde, dafür verdient er sehr viel Respekt.
Alexandra Olejnikova, eine ukrainische Tennisspielerin, sagte auf einer Pressekonferenz bei den Australian Open, dass sie Spenden für Drohnen sammelt, die auf russischem Gebiet Schaden anrichten sollen. Ist das eine gute Aussage für eine Sportlerin?
Es ist ihre Entscheidung. Die Ukraine wurde angegriffen und alles, was in Russland jetzt beschädigt wird, ist, weil die Ukraine angegriffen wurde und sich jetzt verteidigt. Wenn Russland die Ukraine nicht angreifen würde, wären wir ja gar nicht in dieser Situation. Deshalb glaube ich, dass es gerechtfertigte Aktionen der Ukraine sind.
Ist es nicht auch eine Gratwanderung, weil sie Geld für militärische Ausrüstung sammelt?
It's a good question, so I'm not doing that.
Das ist eine gute Frage. Ich mache das nicht, aber es ist ihre eigene Entscheidung. Wir haben einige humanitäre Projekte, wo wir für Krankenhäuser und andere Dinge sammeln, also nicht militärische Ausrüstung. Aber wie ich eben schon sagte, alles, was jetzt passiert, jeder Drohnenangriff geschieht, weil Russland diesen Krieg angefangen hat. Also wenn es um militärische Ausrüstung geht, liegt es daran, dass die Ukraine sich verteidigen muss. Wir bekommen nicht genug Unterstützung von unseren Partnern in dieser Hinsicht. Deshalb brauchen wir diese Drohnen. Und deshalb sammelt sie Geld dafür. Wenn wir die Drohnen von anderen Ländern bekommen würden, würde sie wahrscheinlich auch Geld für andere Dinge sammeln.
Sie würden also sagen, dass es für einen Athleten oder eine Athletin in Ordnung ist, als letztes Mittel diesen Weg zu gehen?
Ja, denn die Ukraine verteidigt sich. Es ist gerechtfertigt.
Vladislav, in den letzten Jahren haben wir jedes Interview mit meiner Frage an Sie beendet. Was gibt Ihnen in diesen Tagen Hoffnung? Hat sich Ihre Antwort 4 Jahre nach Kriegsbeginn geändert, jetzt wo die Olympischen Winterspiele beginnen, an denen Sie teilnehmen werden? Was gibt Ihnen in diesem Moment Hoffnung? What gives you hope right now?
Also like support of Ukrainian people and
die Unterstützung des ukrainischen Volkes. Trotz all der Traurigkeit und trotz der aktuellen Situation in der Ukraine sind sie immer noch optimistisch. Sie unterstützen uns weiterhin. Sie finden die Zeit, uns in sozialen Medien oder privat Nachrichten zu schreiben und uns zu unterstützen. Und das gibt wirklich Hoffnung und das gibt wirklich Kraft in dieser Zeit. Außerdem haben wir immer noch Menschen aus verschiedenen Ländern und Deutschland ist auch keine Ausnahme. Wir haben den Verein Athletes for Ukraine und sie unterstützen uns immer noch. Und diese Menschen geben mir Hoffnung. Sie machen sich wirklich Gedanken darüber, was vor sich geht, und sie versuchen, die Dinge zu verbessern. Sie investieren ihre Zeit und ihre Kraft in diese Sache. Ich bin wirklich froh über diese Unterstützung und es motiviert mich auch, mehr zu arbeiten und besser zu werden.
Last question. Wenn Sie also die Wahl hätten zwischen einer olympischen Goldmedaille oder Frieden für die Ukraine, würde Ihnen diese Antwort leicht fallen?
Very easy. Peace for Ukraine is always a goal.
Sehr einfach. Der Frieden für die Ukraine ist immer das Ziel. Jede Medaille ist wertlos im Vergleich mit Menschenleben. Es ist, wie ich schon sagte, ich habe schon viele Freunde in diesem Krieg verloren und es ist schrecklich und man kann sie nicht zurückholen. Menschen in ihren 20ern werden getötet und das ist schrecklich. Und bei jedem meiner Besuche in der Ukraine war ich auch bei einer Beerdigung von jungen Menschen dabei. Und es ist eine so riesige Tragödie. Wenn ein Mensch getötet wird, wird das Leben so vieler Menschen zerstört. Wenn man von der Größenordnung spricht, jeden Tag, das ist schrecklich. Und ich hoffe, dass die Situation so bald wie möglich besser gelöst wird.
In a better way and as soon as possible.
Sagt der Skeletoni Vladislav Heraskevich, der bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo die ukrainische Fahne tragen wird. Dieses Sportgespräch können Sie gerne noch einmal nachhören in der Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Matthias Friebe, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, schönen Abend.